von Opfer, bestimmte Art von Opferung, die gleich hinter der Garuda-Stabe auf einer Steinplatte dargebracht wird. Diese Steinplatte nennt man Upala. Alle Speisen werden in dem Tempelraum gleich unter dem Altar Jagannaths geopfert. Dieses Boga jedoch wurde auf der Steinplatte vor den Augen der Öffentlichkeit geopfert. Deshalb heißt es Upala Boga. Vers 65. Wenn einer der drei nicht anzutreffen war, suchte er die anderen auf. Das war seine regelmäßige Gewohnheit. Vers 66. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu zum Haus Srila Rupa Goswamis ging, sah er zufällig das Palmblatt auf dem Dach, und so las er den Vers, den dieser gedichtet hatte. Vers 67. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu den Vers gelesen hatte, verfiel er in eine ekstatische Stimmung. Während er sich in diesem Zustand befand, kam Srila Rupa Goswami und fiel sogleich wie ein Stab zu Boden. Erläuterung: Das Wort Danda bedeutet Stab oder Pfahl. Ein Stab oder Pfahl fällt gerade um. Wenn daher jemand einem Höhergestellten mit allen acht Angas, in Klammer Teilen, des Körpers Ehrbietungen darbringt, führt er das aus, was man Dandavat nennt. Manchmal sprechen wir nur von Dandavats, fallen jedoch nicht nieder. Wie dem auch sei, Dandavat bedeutet, wie ein Stab vor seinem Höhergestellten niederzufallen. Vers 68. Als Rupa Goswami wie ein Stab niederfiel, stand Chaitanya Mahaprabhu auf und versetzte ihm einen Schlag. Dann nahm er ihn auf den Schoß und begann zu ihm zu sprechen. Vers 69. Niemand kennt den Sinn meines Verses, sagte Chaitanya Mahaprabhu. Wie konntest du meine Absicht verstehen? Vers 70. Bei diesen Worten erteilte Sri Chaitanya Mahaprabhu Rupa Goswami allerlei Segnungen. Er nahm den Vers an sich und zeigte ihn später Swarup Goswami. Vers 71. Nachdem er den Vers Swarup Damodars voll Verwunderung gezeigt hatte, fragte Chaitanya Mahaprabhu ihn, wie Rupa Goswami die Absichten seines Geistes verstehen konnte. Erläuterung: Uns bot sich die Gelegenheit, eine ähnliche Segnung von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami zu empfangen, als wir bei seiner Geburtstagsfeier ein Essay vorlegten. Er fand an dem Essay so großes Gefallen, dass er einige seiner vertrauten Schüler zu sich rief und es ihnen zeigte. Wie hatten wir die Absicht Srila Bhaktisiddhanta Prabhupads verstehen können? Vers 72. Srila Swarup Damodar Goswami antwortete Sri Chaitanya Mahaprabhu: Wenn Rupa Goswami deine Gedanken und Absichten verstehen kann, muss er die besondere Segnung deiner Herrlichkeit empfangen haben. Vers 73. Der Herr sagte: Ich war mit Rupa Goswami so zufrieden, dass ich ihn umarmte und ihm alle Kräfte verlieh, die notwendig sind, um den Bhakti-Kult zu predigen. Vers 74. Ich halte Srila Rupa Goswami für durchaus geeignet, die vertraulichen Wohlgeschmäcker des hingebungsvollen Dienstes zu verstehen, und ich schlage vor, dass du ihm den hingebungsvollen Dienst näher erklärst. Vers 75. Ich werde all diese Begebenheiten später ausführlich beschreiben. Jetzt habe ich nur einen kurzen Hinweis gegeben. Vers 76. Dies ist ein Vers, den Srimati Radharani sprach: Meine liebe Freundin, jetzt habe ich meinen alten und lieben Freund Krishna auf diesem Feld von Kurukshetra getroffen. Ich bin die gleiche Radharani und jetzt begegnen wir uns. Es ist sehr schön, aber dennoch würde ich lieber ans Ufer der Yamuna unter die Bäume des Waldes dort gehen. Ich möchte die Schwingung seiner süßen Flöte hören, die in diesem Wald von Vrindavan die fünfte Note spielt. Erläuterung: Dieser Vers erscheint ebenfalls in der Panchavali, in Klammer 383, von Srila Rupa Goswami. Vers 77. Jetzt, o Gottgeweihte, hört bitte eine kurze Erklärung dieses Verses. Sri Chaitanya Mahaprabhu kam diese Gedanken, nachdem er die Jagannath-Bildgestalt gesehen hatte. Vers 78. Der Gegenstand seiner Gedanken war Srimati Radharani, die Krishna auf dem Feld von Kurukshetra traf. Obwohl sie mit Krishna dort zusammenkam, dachte sie an ihn in folgender Weise. Vers 79. Sie dachte an ihn in der stillen und friedlichen Umgebung von Vrindavan, gekleidet wie ein Kuhhirtenjunge. In Kurukshetra trug er eine Königsgewand und wurde von Elefanten, Pferden und Scharen von Männern begleitet. Eine solche Stimmung war ihrer Begegnung nicht zuträglich. Vers 80. Als Radharani Krishna so begegnete und an die Stimmung in Vrindavan dachte, sehnte sie sich danach, dass Krishna sie wieder mit sich nach Vrindavan nehme, um ihren Wunsch in dieser stillen Umgebung zu erfüllen. Vers 81. Die Gopis sprachen: Lieber Herr, dessen Nabel einer Lotusblüte gleicht, deine Lotusfüße sind die einzige Zuflucht für diejenigen, die in den tiefen Brunnen des materiellen Daseins gefallen sind. Große mystische Yogis und hochgelehrte Philosophen verehren deine Füße und meditieren über sie. Wir wünschen uns, dass diese Lotusfüße auch in unseren Herzen erwachen mögen, obwohl wir nur gewöhnliche Frauen sind, die ihren Haushaltspflichten nachgehen. Erläuterung: Dieser Vers stammt aus dem Srimad Bhagavatam in Klammer 10, 82, 49. Vers 82. Die Gopis dachten: Lieber Herr, wenn deine Lotusfüße wieder zu unserer Heimat nach Vrindavan kommen, werden unsere Wünsche erfüllt sein. Erläuterung: In seinen Anubhasya kommentiert Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur: Die Gopis sind ohne Motiv in reiner Liebe im Dienst des Herrn tätig. Sie sind nicht von Krishnas Reichtum fasziniert, noch von dem Verständnis, dass er die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Naturgemäß neigen die Gopis dazu, Krishna zu lieben, denn er war ein bezaubernder junger Knabe aus dem Dorf Vrindavan. Da sie Dorfmädchen waren, verspürten sie keine große Anziehung zum Feld von Kurukshetra, wo Krishna mit Elefanten, Pferden und in Königskleidern zu sehen war. Ja, sie schätzten Krishna in dieser Umgebung nicht sehr. Krishna seinerseits fühlte sich nicht zum Reichtum oder der körperlichen Schönheit der Gopis hingezogen, sondern zu ihrem reinen hingebungsvollen Dienst. In ähnlicher Weise fühlten sich die Gopis zu Krishna als Kuhhirtenjunge hingezogen, nicht in einer großartigen Aufmachung. Sri Krishna ist unbegreiflich mächtig. Um ihn zu verstehen, geben große Yogis und Heilige alle materiellen Beschäftigungen auf und meditieren über ihn. Auch diejenigen, die zu sehr an materiellen Genuss hängen, an der Anhäufung materiellen Reichtums, an der Anhaftung an die Familie oder an der Befreiung aus der Verstrickung der materiellen Welt, suchen Zuflucht bei der höchsten Persönlichkeit Gottes. Doch solche Tätigkeiten und Beweggründe sind den Gopis unbekannt. Sie wissen überhaupt nicht, wie man solch glücksbringenden Tätigkeiten ausführt. Da sie bereits transzendental erleuchtet sind, stellen sie einfach in dem abgelegenen Dorf von Daben ihre geläuterten Sinne in den Dienst des Herrn. Die Gopis liegt nichts an trockener Spekulation, an Kunst, Musik oder anderen Bedingungen des materiellen Lebens. Ihnen fehlt jedes Verständnis von materiellen Genuss und Entsagung. Sie haben nur den einen Wunsch, dass Krishna zurückkehrt und sich mit ihnen spiritueller, transzendaler Spiele erfreuen möge. Die Gopis möchten einfach in Vrindavan bleiben, damit sie ihm zu seiner Freude dienen können. In ihnen ist nicht die geringste Spur persönlicher Sinnenbefriedigung zu finden. Vers 83. In einem Vers hat Srila Rupa Goswami die vertrauliche Bedeutung des Srimad Bhagavatam Verses zum Verständnis der allgemeinen Bevölkerung erklärt. Vers 84. Die Gopis fuhren fort: Lieber Krishna, der Duft der Wohlgeschmäcker deiner Spiele ist in allen Wäldern des ruhmreichen Landes von Vrindavan verbreitet, das von der Süße des Bezirks Mathura umgeben ist. Mögest du dich in der zuträglichen Umgebung dieses wunderbaren Landes deiner Spiele erfreuen, während deine Flöte auf deinen Lippen tanzt und du von uns, den Gopis, umringt wirst, deren Herzen stets durch nichts vorauszusehende ekstatische Empfindungen bezaubert sind. Erläuterung: Dieser Vers stammt aus dem Lalita Madhava in Klammer 10, 38 von Srila Rupa Goswami. Vers 85. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu Jagannath so sah, sah er, dass der Herr von seiner Schwester Subhadra begleitet wurde, jedoch keine Flöte in der Hand hielt. Vers 86. In die Ekstase der Gopis versunken, wünschte Sri Chaitanya Mahaprabhu Sri Jagannath in seiner ursprünglichen Form als Krishna, den Sohn Nanda Maharaj, zu sehen, der in Vrindavan steht und mit seinem an drei Stellen gebogenen Körper sehr schön aussieht. Sein Wunsch, diese Gestalt zu sehen, wurde immer stärker. Vers 87. So wie Srimati Radharani in Uddhavas Gegenwart mit einer Hummel redete, so redete Sri Chaitanya Mahaprabhu in seiner Ekstase Tag und Nacht verrückt und wirr. Erläuterung: Dieses Unmada, in Klammer Irrsein, ist kein gewöhnlicher Irrsinn. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu wirr redete, fast wie ein Irrer, befand er sich in der transzendentalen Ekstase der Liebe. In der höchsten transzendentalen Ekstase gibt es ein Gefühl des Bezaubertseins in der Gegenwart desjenigen, der einen bezaubert. Wenn der Bezaubernde und der Bezauberte voneinander getrennt werden, kommt es zu Mohan oder Verwirrung. Wenn man so durch Trennung verwirrt ist, wird man wie gelähmt und zu der Zeit werden alle körperlichen Merkmale transzendentaler Ekstase sichtbar. Wenn sie sich zeigen, erscheint man unbegreiflich verrückt. Dies nennt man transzendentaler Irrsinn. In diesem Zustand kommt es zu einer eingebildeten Gesprächen und man erfährt Gefühlsregungen wie die eines Verrückten. Das Irre-Sein Srimati Radharanis wurde Krishna von Uddhava erklärt, der sagte: Mein lieber Krishna, aus starken Gefühlen der Trennung von dir bereitet Srimati Radharani manchmal ihr Bett in den Gehölzen des Waldes, manchmal tadelt sie eine bläuliche Wolke und manchmal wandert sie in der tiefen Finsternis des Waldes umher. So ist sie wie eine Irre geworden. Vers 88. Die letzten 12 Jahre verbrachte Sri Chaitanya Mahaprabhu in diesem transzendentalen Irrsinn. So führte er seine letzten Spiele auf dreierlei Arten aus. Vers 89. Alle Spiele, die Sri Chaitanya Mahaprabhu in den 24 Jahren nach der Annahme des Lebensstands der Entsagung ausführte, waren unbegrenzt und unergründlich. Wer kann den Sinn solcher Spiele verstehen? Vers 90. Nur um diese Spiele anzudeuten, gebe ich einen allgemeinen Überblick der Hauptspiele in Form einer Zusammenfassung. Vers 91. Dies ist die erste Zusammenfassung. Nachdem Chaitanya Mahaprabhu in den Lebensstand des Sanyas eingetreten war, begab er sich nach Vrindavan. Erläuterung: Diese Aussagen stellen eindeutig dar, auf welche Weise Sri Chaitanya Mahaprabhu in den Lebensstand der Entsagung eintrat. Sein Eintritt in den Lebensstand der Entsagung ist in keiner Weise mit der Annahme von Sanyas durch Mayavadis zu vergleichen. Nachdem Chaitanya Mahaprabhu Sanyas angenommen hatte, war es sein Ziel, Vrindavan zu erreichen. Er war anders als die Mayavadi-Sanyasis, die den Wunsch haben, mit der Existenz des Absoluten zu verschmelzen. Für einen Vaishnava bedeutet die Annahme des Sanyas, von allen materiellen Tätigkeiten frei zu werden und sich völlig dem transzendentalen Dienst des Herrn zu weihen. Dies wird von Srila Rupa Goswami bestätigt. Für einen Vaishnava bedeutet der Lebensstand der Entsagung die völlige Aufgabe von Anhaftung an materielle Dinge und ununterbrochene Beschäftigung im transzendentalen, liebevollen Dienst des Herrn, in Klammer BHRS 1.2.255. Die Mayavadi-Sanyasis jedoch wissen nicht, wie man alles in den Dienst des Herrn stellt. Weil sie nicht darin geschult sind, Hingabe zu üben, halten sie materielle Gegenstände für unberührbar. Brahma Satyam Jagan Mithya. Das Brahman ist Wahrheit, die Welt ist Trug. Die Mayavadis denken, die Welt sei Trug, doch die Vaishnava-Sanyasis denken nicht so. Die Vaishnavas sagen, warum soll die Welt Trug sein? Sie ist Wirklichkeit und sie ist für den Dienst der höchsten Persönlichkeit Gottes bestimmt. Für einen Vaishnava-Sanyasi bedeutet Entsagung, nichts für persönlichen Sinnesgenuss anzunehmen. Hingebungsvoller Dienst bedeutet, alles für die Zufriedenstellung der höchsten Persönlichkeit Gottes zu verwenden. Vers 92. Auf dem Weg nach Vrindavan war Sri Chaitanya Mahaprabhu von ekstatischer Liebe zu Krishna überwältigt und er verlor alle Erinnerung an die äußere Welt. So zog er 3 Tage hintereinander durch Radhadesha, das Land, in dem die Ganga nicht fließt. Vers 93. Zunächst verwirrte Sri Nityananda Sri Chaitanya Mahaprabhu, indem er ihn an den Ufern der Ganga entlang führte und sagte, es sei der Fluss Yamuna. Vers 94. Nach 3 Tagen kam Sri Chaitanya Mahaprabhu zum Hause Advaita Acharyas in Shantipura und nahm dort Almosen entgegen. Dies war seine erste Annahme von Almosen. In der Nacht hielt er dort gemeinsames Chanten ab. Erläuterung: Es scheint, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu in seiner transzendentalen Ekstase 3 Tage lang zu essen vergaß. Er wurde dann von Nityananda Prabhu irregeführt, der sagte, der Fluss Ganga sei die Yamuna. Weil sich der Herr in Ekstase befand, auf dem Weg nach Vrindavan zu sein, war er froh, die Yamuna zu sehen, obwohl der Fluss in Wirklichkeit die Ganga war. So wurde der Herr nach 3 Tagen zum Hause Advaita Prabhus in Shantipura gebracht und nahm dort Speisen an. Solange der Herr dort blieb, sah er seine Mutter Sachi Devi und hielt jede Nacht mit allen Gottgeweihten gemeinsames Chanten ab. Vers 95. Im Hause Advaita Prabhus traf er seine Mutter sowie alle Gottgeweihten aus Mayapur. Er regelte alles und begab sich dann nach Jagannath Puri. Erläuterung: Sri Chaitanya Mahaprabhu wusste sehr wohl, dass seine Annahme des Sanyas für seine Mutter ein schwerer Schlag war. Er ließ daher seine Mutter und die Geweihten aus Mayapur kommen und dank der Vorkehrung, die Sri Advaita Acharya traf, begegnete er ihnen zum letzten Mal nach seiner Annahme des Sanyas. Seine Mutter war von Schmerz überwältigt, als sie sah, dass der Herr kahlgeschoren war. Sein Haupt schmückte kein schönes Haar mehr. Mutter Sachi wurde von allen Gottgeweihten beruhigt und Sri Chaitanya Mahaprabhu bat sie, für ihn zu kochen, denn er war sehr hungrig, da er 3 Tage nichts gegessen hatte. Seine Mutter war sogleich einverstanden und alles andere vergessend kochte sie für Sri Chaitanya Mahaprabhu während der ganzen Zeit, die sie im Hause Sri Advaita Prabhus verbrachte. Nach einigen Tagen bat Sri Chaitanya Mahaprabhu seine Mutter um Erlaubnis, nach Jagannath Puri zu gehen. Auf Bitten seiner Mutter machte er Jagannath Puri zu seinem Hauptwohnsitz nach seiner Annahme des Sanyas. So war alles geregelt und mit Erlaubnis seiner Mutter machte sich Sri Chaitanya Mahaprabhu auf nach Jagannath Puri. Vers 96. Auf dem Weg nach Jagannath Puri vollführte Chaitanya Mahaprabhu viele andere Spiele. Er besuchte allerlei Tempel und hörte die Geschichte über Madhavendra Puri und die Aufstellung Gopalas. Erläuterung: Dieser Madhava Puri ist Madhavendra Puri, ein anderer Madhava Puri ist Madhava Acharya, der der spirituelle Meister eines Geweihten in der Linie Gadadhar Pandits war und ein Buch mit dem Titel Sri Mangala Bhasya schrieb. Madhava Acharya ist jedoch von Madhavendra Puri verschieden, wie in diesem Vers erwähnt wird. Vers 97. Von Nityananda Prabhu hörte Sri Chaitanya Mahaprabhu die Geschichte Kshira Kuri Gopinaths und des Zeugen Gopala. Darauf zerbrach Nityananda Prabhu den Sanya-Stab, der Sri Chaitanya Mahaprabhu gehörte. Erläuterung: Der Tempel Kshira Kuri Gopinaths liegt etwa 8 Kilometer entfernt von Bahnhof Balashwara an der nordöstlichen Eisenbahnlinie, die damals als Bengalen-Mayapura Eisenbahnlinie bekannt war. Dieser Bahnhof ist von dem berühmten Verbindungsbahnhof Kargapura nur ein paar Kilometer entfernt. Eine Zeit lang oblag die Verantwortung für den Tempel Shyamasundara Adhikari aus Gopi Vallabha Pura, das an der Grenze des Bezirks Medinapura liegt. Shyamasundara Adhikari war ein Nachkomme Rasikananda Muraris, des Hauptschülers von Shyamananda Goswami. Einige Kilometer vom Bahnhof in Jagannath Puri entfernt liegt ein kleiner Bahnhof namens Shakshi Gopala. In der Nähe dieses Bahnhofs findet man das Dorf Satyavadi, in dem der Tempel Sakshi Gopalas steht. Vers 98. Nachdem Nityananda Prabhu seinen Sanya-Stab zerbrochen hatte, wurde Chaitanya Mahaprabhu offensichtlich sehr zornig und verließ seine Gemeinschaft, um allein zum Jagannath-Tempel zu reisen. Als Chaitanya Mahaprabhu den Jagannath-Tempel betrat und Sri Jagannath sah, verlor er sogleich die Besinnung und fiel zu Boden. Vers 99. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu Sri Jagannath im Tempel gesehen hatte und bewusstlos niedergestürzt war, brachte ihn Sarvabhauma Bhatt Acharya in sein Haus. Der Herr blieb bis zum Nachmittag besinnungslos, als er schließlich sein Bewusstsein wiedererlangte. Vers 100. Der Herr hatte Nityanandas Gemeinschaft verlassen und war allein zum Jagannath-Tempel gegangen. Doch später kam Nityananda, Jagadananda, Damodar und Mukunda, um ihn zu sehen, und nachdem sie ihn gesehen hatten, waren sie sehr froh. Vers 101. Nach diesem Ereignis erwies Sri Chaitanya Mahaprabhu Sarvabhauma Bhattacharya seine Barmherzigkeit, indem er ihm seine ursprüngliche Gestalt als der Herr zeigte. Vers 102. Nachdem der Herr Sarvabhauma Bhattacharya seine Barmherzigkeit erwiesen hatte, machte er sich auf nach Südindien. Als er nach Kurukshetra kam, befreite er jemand namens Vasudeva. Vers 103. Nachdem der Herr Kurukshetra besucht hatte, besuchte er den südindischen Tempel von Jiyat Nishinga und brachte Sri Nishingadev seine Gebete dar. Auf dem Weg führte er in jedem Dorf das Chanten des Hare Krishna Mahamantra ein. Vers 104. Einmal hielt der Herr den Wald am Ufer des Flusses Godavari irrtümlich für Vrindavan. An diesem Ort begegnete er Ramananda Rai. Vers 105. Er besuchte den Ort, der als Trimala oder Tirupati bekannt ist, und predigte dort ausgedehnt das Chanten des heiligen Namens des Herrn. Erläuterung: Dieser heilige Ort liegt im Bezirk Tanjore in Südindien. Der Tempel Tripadis liegt im Tal von Venkatakala und dort steht eine Bildgestalt Sri Ramachandras. Auf der Spitze von Venkatakala steht der berühmte Tempel Balajis. Vers 106. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu den Tempel von Trimala oder Tripadi besucht hatte, musste er einige Atheisten niederzwingen. Darauf besuchte er den Tempel Ahovala Narsimhas. Erläuterung: Dieser Ahovala-Tempel liegt in Dakshinatya im Bezirk Karnula, dessen Bereich zu Sarbela gehört. Im ganzen Bezirk wird dieser berühmte Tempel von den Menschen sehr geschätzt. Es gibt dort noch 9 andere Tempel und sie alle zusammen nennt man Nava Nishinga Tempel. In diesem Tempel ist viel wunderbare Baukunst und künstlerische Steinmetzarbeit zu sehen. Die Lokalzeitung Karnula Manual berichtet jedoch, dass die Arbeit noch nicht vollendet sei. Vers 107. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu in das Land Sri Ranga Kshetra am Ufer der Kaveri kam, besuchte er den Tempel Sri Raghunaths und wurde dort von der Ekstase der Gottesliebe überwältigt. Vers 108. Sri Chaitanya Mahaprabhu verbrachte die 4 Monate der Regenzeit im Hause Trimala Bhattas. Vers 109. Sri Trimala Bhatta war sowohl ein Mitglied der Sri Vaishnava Gemeinde als auch ein großer Gelehrter. Deshalb war er sehr erstaunt, als er Chaitanya Mahaprabhu sah, der sowohl ein großer Gelehrter als auch ein großer Geweihter des Herrn war. Vers 110. Sri Chaitanya Mahaprabhu verbrachte die Chaturmasya Monate mit dem Sri Vaishnavas, wobei er tanzte, sang und den heiligen Namen des Herrn chantete. Vers 111. Am Ende des Chaturmasya setzte Sri Chaitanya Mahaprabhu seine Reise durch Südindien fort. Zu der Zeit begegnete er Paramananda Puri. Vers 112. Danach wurde Krishna Das, der Diener Sri Chaitanya Mahaprabhus, aus der Gewalt eines Bhattatari befreit. Sri Chaitanya Mahaprabhu predigte dann, dass Sri Krishnas Name auch von Brahmanas gechantet werden sollte, die es gewohnt waren, Sri Ramas Namen zu chanten. Erläuterung: Im Bezirk Malambara ist eine Gruppe von Brahmanas als Nambudri Brahmanas bekannt und die Bhattataris sind ihre Priester. Bhattataris kennen viele schwarze Künste des Tantrismus, wie zum Beispiel die Kunst, jemanden zu töten, ihn in ihre Gewalt zu bringen und ihn zu zerstören oder zugrunde zu richten. Sie kennen sich in diesen schwarzen Künsten sehr gut aus, und ein solcher Bhattatari verwirrte den persönlichen Diener Sri Chaitanya Mahaprabhus während der Diener den Herrn auf seine Reise durch Südindien begleitete. Auf irgendeine Weise befreite Sri Chaitanya Mahaprabhu diesen Krishna Das aus der Gewalt des Bhattatari. Sri Chaitanya Mahaprabhu ist als Pancha Pavana, der Retter aller gefallenen Seelen, wohl bekannt, und er bewies dies in seinem Verhalten gegenüber seinem persönlichen Diener Krishna Das, den er rettete. Manchmal wird das Wort Bhattatari in Bengalen als Bhattamari falsch buchstabiert. Vers 113. Sri Chaitanya Mahaprabhu traf darauf mit Sri Raghapuri zusammen und linderte alle Leiden eines Brahmana namens Ramadasa. Vers 114. Chaitanya Mahaprabhu führte auch ein Gespräch mit der Tattvavadi-Gemeinde, und die Tattvavadis fühlten sich als Vaishnavas niederen Ranges. Erläuterung: Die Tattvavadi-Gruppe gehörte zur Vaishnava-Gemeinde Madhava Acharyas, doch ihre Gebräuche weichen von den strengen Vaishnava-Prinzipien Madhava Acharyas ab. Es gibt ein Kloster namens Uttaradi, dessen Vorsteher Raghuvarya Tirtha Madhava Acharya heißt. Vers 115. Sri Chaitanya Mahaprabhu besuchte dann die Vishnu-Tempel von Ananta Deva, Purushottama, Sri Janartana, Padmanabha und Vasudeva. Erläuterung: Ein Tempel des Ananta Padmanabha Vishnu liegt im Bezirk Trivandrama. Dieser Tempel ist in der dortigen Gegend sehr berühmt. Ein anderer Vishnu-Tempel namens Sri Janardana liegt etwa 40 Kilometer nördlich des Trivandrama-Bezirks, in der Nähe einer Eisenbahnstation namens Varkala. Vers 116. Danach befreite Sri Chaitanya Mahaprabhu den berühmten Saptatala-Baum, nahm ein Bad bei Setu Banda Rameshwara und besuchte den Tempel Shivas, der als Rameshwara bekannt ist. Erläuterung: Es wird gesagt, dass der Saptatala-Baum eine sehr alte, mächtige Palme ist. Es kam einst zu einem Kampf zwischen Bali und seinem Bruder Sugriva, und Sri Ramachandra stellte sich auf Seiten Sugrivas und tötete Bali, wobei er sich hinter diesen berühmten Baum verbarg. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu durch Südindien reiste, umarmte er diesen Baum, der befreit und direkt nach Vaikunta erhoben wurde. Vers 117. In Rameshwara bot sich Sri Chaitanya Mahaprabhu eine Gelegenheit, das Kurma Purana zu lesen, und er entdeckte darin, dass die Gestalt Sitas, die Ravana entführte, nicht die der wirklichen Sita, sondern bloß ein Schattenbild war. Erläuterung: Im Kurma Purana heißt es, dass diese schattenhafte Sita zur Prüfung der Keuschheit in ein Feuer gestellt wurde. Es war Maya Siti Sita, die in das Feuer einging, und die wirkliche Sita, die aus dem Feuer hervorkam. Vers 118. Sri Chaitanya Mahaprabhu war sehr froh, über die falsche Sita zu lesen, und erinnerte sich an seine Begegnung mit Ramdas Vipra, der es sehr bedauerte, dass Mutter Sita von Ravana entführt worden war. Vers 119. Sogleich riss Sri Chaitanya Mahaprabhu begeistert diese Seite aus dem Kurma Purana, obgleich das Buch sehr alt war, und zeigte sie später Ramadasa Vipra, dessen Unglück gelindert wurde. Vers 120. Sri Chaitanya Mahaprabhu fand noch zwei weitere Bücher, die Brahma Samhita und den Krishna Charnamrita. Da er wusste, dass diese Bücher vortrefflich sind, nahm er sie mit, um sie seinen Geweihten zu zeigen. Erläuterung: Damals gab es noch keine Druckpressen, und deshalb wurden alle wichtigen Bücher handschriftlich niedergelegt und in großen Tempeln aufbewahrt. Chaitanya Mahaprabhu fand die Brahma Samhita und den Krishna Charanamrita in handgeschriebener Form, und da er wusste, dass sie sehr autoritativ sind, nahm er sie mit, um sie seinen Geweihten zu zeigen. Natürlich tat er dies mit Erlaubnis des Tempelleiters. Heute sind sowohl die Brahma Samhita als auch der Krishna Charanamrita mit Kommentaren von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gedruckt erhältlich. Vers 121. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu diese Bücher an sich genommen hatte, kehrte er nach Jagannath Puri zurück. Zu der Zeit fand gerade die Badezeremonie Jagannaths statt, an der er teilnahm. Vers 122. Als Jagannath vom Tempel abwesend war, verspürte Chaitanya Mahaprabhu, der ihn nicht sehen konnte, Trennung von ihm und verließ Jagannath Puri, um sich an einen Ort namens Alalanath zu begeben. Erläuterung: Alalanath ist auch als Brahmagiri bekannt. Dieser Ort ist etwa 20 Kilometer von Jagannath Puri entfernt und liegt ebenfalls am Strand. Es steht dort ein Tempel Jagannaths. Heute gibt es dort eine Polizeidienststelle und ein Postamt, weil so viele Menschen dorthin kommen, um den Tempel zu besuchen. Das Wort Anavasara deutet an, dass Sri Jagannathji im Tempel nicht gesehen werden kann. Nach der Badezeremonie, in Klammer Snana Chatra, ist Sri Jagannath angeblich krank. Er wird deshalb in seine Privatgemächer gebracht, wo niemand ihn sehen darf. Im Grunde werden während dieser Zeit Renovierungen am Körper der Jagannath-Bildgestalt vorgenommen. Das nennt man Nava Yovana. Während der Ratha-Chatra-Zeremonie zeigt sich Sri Jagannath wieder der Öffentlichkeit. Nach der Badezeremonie ist Sri Jagannath 15 Tage lang für Besucher nicht zu sehen. Vers 123. Sri Chaitanya Mahaprabhu blieb einige Tage in Alalanath. In der Zwischenzeit erhielt er die Nachricht, dass alle Geweihten aus Bengalen auf dem Weg nach Jagannath Puri seien. Vers 124. Als die Gottgeweihten aus Bengalen in Jagannath Puri ankamen, unternahmen Nityananda Prabhu und Sarvabhauma Bhatt Acharya große Anstrengungen, Sri Chaitanya Mahaprabhu nach Jagannath Puri zurückzuholen. Vers 125. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu schließlich Alalanath verließ, um nach Jagannath Puri zurückzukehren, war er Tag und Nacht von Trennung von Jagannath überwältigt. Sein Klagen kannte keine Grenzen. Während dieser Zeit kamen alle Gottgeweihten aus verschiedenen Teilen Bengalens und besonders aus Navadvip in Jagannath Puri an. Vers 126. Nach gründlicher Überlegung begannen alle Gottgeweihten gemeinsam den heiligen Namen zu chanten. Sri Chaitanyas Gemüt wurde so durch die Ekstase des Chantens beruhigt. Erläuterung: Da Sri Jagannath absolut ist, ist er in Person, Form, Bild, Kirtan und allen anderen Umständen identisch. Als deshalb Chaitanya Mahaprabhu das Chanten des heiligen Namens des Herrn hörte, fand er Frieden. Zuvor hatte er sich durch die Trennung von Jagannath sehr niedergeschlagen gefühlt. Die Schlussfolgerung lautet, dass überall dort, wo ein Kirtan von reinen Gottgeweihten stattfindet, der Herr sogleich gegenwärtig ist. Durch das Chanten des heiligen Namens des Herrn kommen wir mit dem Herrn persönlich zusammen. Vers 127. Zuvor, als Sri Chaitanya Mahaprabhu durch Südindien reiste, hatte er Ramananda Rai an den Ufern der Godavarini getroffen. Damals war beschlossen worden, dass Ramananda Rai von seinem Amt als Gouverneur zurücktreten und nach Jagannath Puri kommen sollte, um mit Sri Chaitanya Mahaprabhu zusammen zu sein. Vers 128. Auf Befehl Sri Chaitanya Mahaprabhus nahm Sri Ramananda Rai Abschied vom König und kehrte nach Jagannath Puri zurück. Nachdem er eingetroffen war, hatte Sri Chaitanya Mahaprabhu große Freude daran, mit ihm Tag und Nacht über Sri Krishna und seine Spiele zu sprechen. Vers 129. Nach Ramananda Rais Ankunft erwies Sri Chaitanya Mahaprabhu Kashi Mishra seine Barmherzigkeit und traf mit Pradyumna Mishra zusammen. Zu der Zeit kamen drei Persönlichkeiten, Paramananda Puri, Govinda und Kashishwara, um Sri Chaitanya in Jagannath Puri zu sehen. Vers 130. Schließlich kam es zu einer Begegnung mit Swarup Damodar Goswami und der Herr empfand große Freude darüber. Dann fand eine Begegnung mit Shikhi Mahiti und mit Bhavanananda Rai, dem Vater Ramanananda Rais, statt. Vers 131. Alle Gottgeweihten aus Bengalen trafen allmählich in Jagannath Puri ein. Zu der Zeit kamen auch die Bewohner von Kulina Gram, um Sri Chaitanya Mahaprabhu zum ersten Mal zu sehen. Vers 132. Schließlich kam auch Narahari Das und andere Bewohner aus Kanda zusammen mit Shivanananda Sena und Sri Chaitanya Mahaprabhu empfing sie alle. Vers 133. Nachdem Sri Chaitanya Mahaprabhu der Badezeremonie Sri Jagannaths beigewohnt hatte, putzte und reinigte er den Gundika-Tempel mit der Unterstützung vieler Gottgeweihter. Vers 134. Danach nahmen Sri Chaitanya Mahaprabhu und alle Geweihten am Ratha-Chatra der Wagenfestzeremonie teil. Chaitanya Mahaprabhu tanzte vor dem Wagen und nach dem Tanzen betrat er einen Garten. Vers 135. In diesem Garten erwies Sri Chaitanya Mahaprabhu König Prataparudra seine Barmherzigkeit. Danach, als sich die Bengali-Geweihten zur Heimkehr bereit machten, gab der Herr fast jeden von ihnen gesonderte Anweisungen. Vers 136. Sri Chaitanya Mahaprabhu hatte den Wunsch, alle Geweihten aus Bengalen jedes Jahr zu treffen. Deshalb wies er sie alle, jedes Jahr wieder zu kommen, um am Ratha-Chatra-Fest teilzunehmen. Vers 137. Sri Chaitanya Mahaprabhu war eingeladen, im Hause Sarvabhauma Bhattacharyas zu speisen. Während er reichhaltig aß, tadelte ihn der Schwiegersohn Sarvabhauma Bhattacharyas, in Klammer der Ehemann seiner Tochter Shati. Dafür verfluchte ihn Shatis Mutter, indem sie betete, Shati möge Witwe werden. Mit anderen Worten, sie verfluchte ihren Schwiegersohn zu sterben. Vers 138. Am Ende des Jahres kamen alle Gottgeweihten aus Bengalen unter der Leitung Advaita Acharyas wieder, um den Herrn zu sehen. Ja, es gab einen großen Andrang von Gottgeweihten nach Jagannath Puri. Vers 139. Als alle Gottgeweihten aus Bengalen eintrafen, teilte ihnen Sri Chaitanya Mahaprabhu Wohnhäuser zu und Shivananda Sena wurde damit beauftragt, für ihren Unterhalt zu sorgen. Vers 140. Ein Hund begleitete Shivananda Sena und die Gottgeweihten und dieser Hund war so vom Glück gesegnet, dass er, nachdem er die Lotusfüße Sri Chaitanya Mahaprabhus gesegnet hatte, befreit wurde und nach Hause zu Gott zurückkehrte. Vers 141. Jeder begegnete Sarvabhauma Bhattacharya auf dessen Weg nach Varanasi. Vers 142. Nachdem sie in Jagannath Puri angekommen waren, trafen alle Vaishnavas mit Sri Chaitanya Mahaprabhu zusammen. Später führte Sri Chaitanya Mahaprabhu seine Wasserspiele aus, in denen alle Gottgeweihten teilnahmen. Vers 143. Zunächst reinigte der Herr den Tempel von Gudika sehr gründlich. Dann sah jeder das Ratha-Chatra-Fest und wie der Herr vor den Wagen tanzte. Vers 144. In dem Wald entlang des Weges von Jagannath-Tempel nach Gundika führte Sri Chaitanya Mahaprabhu mannigfaltige Spiele durch. Ein Brahmana namens Krishna Das vollzog die Badezeremonie Sri Chaitanya Mahaprabhus. Vers 145. Nachdem der Herr im Gundika-Tempel getanzt hatte, spielte er mit seinen Geweihten im Wasser. Und am Hera Panchami-Tag sahen sie alle die Aktivitäten der Glücksgöttin Lakshmi Devi. Vers 146. An Janmashtami, dem Geburtstag Sri Krishnas, kleidete sich Sri Chaitanya Mahaprabhu wie ein Kurhüttenjunge und während er eine Waage mit Joghurttöpfen trug, umschritt er einen Holzklotz. Vers 147. Danach sagte Sri Chaitanya Mahaprabhu allen Gottgeweihten aus Gauda Desha in Klammer Bengalen Lebewohl und fuhr mit seinen engen Geweihten, die ständig bei ihm blieben, mit dem Chanten fort. Vers 148. Um Vrindavan zu besuchen, ging der Herr nach Gauda Desha in Klammer Bengalen. Auf dem Weg brachte König Prataparudra allerlei Dienste dar, um den Herrn zu erfreuen. Vers 149. Auf dem Weg nach Vrindavan über Bengalen kam es zu einer Begebenheit, bei der ein Tuch mit Puri Gosani ausgetauscht wurde. Sri Ramanananda Rai begleitete den Herrn bis zur Stadt Bhadraka. Vers 150. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu auf dem Weg von Vrindavan nach Vidyanagara in Bengalen kam, hielt er am Hause Vidyavakashpatis an, deren Bruder Sarvabhauma Bhatt Acharyas war. Als Sri Chaitanya Mahaprabhu unvermittelt zu seinem Hause kam, sammelten sich große Menschenscharen. Vers 151. 5 Tage lang strömten die Menschen zusammen, um dem Herrn zu sehen, und immer noch gab es keine Ruhe. Aus Furcht vor der Menge verließ Sri Chaitanya Mahaprabhu nachts die Stadt und begab sich nach Kuliya, in Klammer das heutige Navadvip. Erläuterung: Aus den Feststellungen des Chaitanya Bhagavata und der Beschreibung Lokanath Das Thakurs geht deutlich hervor, dass das heutige Navadvip früher als Kuliya Gram bekannt war. Während sich Sri Chaitanya Mahaprabhu im Kuliya Gram aufhielt, gewährte er Devanananda Pandit seine Gunst und befreite Gopala Chapala und viele andere, die sich früher Vergehen gegen seine Lotusfüße hatten zu Schulde kommen lassen. Damals musste man, um von Vidyanagara nach Kuliya Gram zu gelangen, einen Arm der Ganga überqueren. Alle diese alten Orte bestehen noch heute. Kinadanga lag früher in Kuliya Gram, das heute als Kolera Ganja bekannt ist. Vers 152. Als die Ankunft des Herrn in Kuliya Gram bekannt wurde, kamen Hunderttausende von Menschen dorthin, um ihn zu sehen. Vers 153. Die besonderen Taten, die Sri Chaitanya Mahaprabhu in dieser Zeit vollbrachte, waren seine Gunstbezeichnungen gegenüber Devanananda Pandit und wie er dem Brahmana Gopala Chapala das Vergehen verzieh, das dieser sich gegen die Lotusfüße Srivas Thakurs hatte zu Schulden kommen lassen. Vers 154. Viele Atheisten und Lästerer kamen und fielen zu den Lotusfüßen des Herrn nieder. Und der Herr in Erwiderung verzieh ihnen und schenkte ihnen Liebe zu Krishna. Vers 155. Als Sri Nrisimhananda Brahmachari hörte, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu beabsichtige, nach Vrindavan zu gehen, wurde er sehr froh und begann im Geiste, den Weg dorthin zu schmücken. Vers 156. Als erstes stellte sich Nrisimhananda Brahmachari einen breiten Weg vor, der von der Straße Kuliya aus begann. Er schmückte den Weg mit Edelsteinen, auf die er schließlich ein Bett aus stängellosen Blüten legte. Vers 157. Im Geiste schmückte er beide Seiten des Weges mit Bakula-Blütenbäumen und in Abständen schuf er auf beiden Seiten Seen von transzendentaler Natur. Vers 158. An diesen Seen lagen Badeplätze aus Edelsteinen, und das Wasser war mit blühenden Lotusblumen übersät. Allerlei Vögel zwitscherten dort, und das Wasser war wie Nektar. Vers 159. Auf dem ganzen Weg wehten viele kühle Winde, welche die Düfte von vielerlei Blumen mit sich trugen. Er setzte den Bau des Weges bis Kanai Natashala fort. Erläuterung: Kanai Natashala liegt etwa 323 Kilometer von Kalkutta entfernt, an der Loop-Linie der östlichen Eisenbahn. Die Eisenbahnstation heißt Tala Chadi, und wenn man an dieser Station aussteigt, muss man noch ungefähr 3 Kilometer gehen, um Kanai Natashala zu finden. Vers 160. Im Geiste Nrisimhananda Brahmacharis konnte der Weg nicht weiter gebaut werden als bis Kanai Natashala. Er konnte nicht verstehen, warum der Bau des Weges nicht vollendet werden konnte, und deshalb war er erstaunt. Vers 161. Mit fester Überzeugung teilte er den Gottgeweihten mit, dass Sri Chaitanya diesmal nicht nach Vrindavan gehen werde. Erläuterung: Srila Nrisimhananda Brahmachari war ein großer Geweihter Sri Chaitanya Mahaprabhus. Als er daher hörte, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu auf dem Weg von Kuliya nach Vrindavan war, begann er, obwohl er keinen materiellen Reichtum besaß, im Geiste einen sehr schönen Pfad oder Weg für Sri Chaitanya Mahaprabhu zu bauen, den dieser beschreiten sollte. Ein Teil der Beschreibung dieses Pfades ist oben wiedergegeben. Doch selbst im Geiste vermochte er den Weg nicht weiter bis Kanyanathashalya zu bauen. Daraus schloss er, dass Chaitanya Mahaprabhu diesmal nicht nach Vrindavan gehen werde. Für einen reinen Gottgeweihten ist es das gleiche, ob er einen Pfad auf materielle Weise baut oder ob er ihn im Geist baut. Das ist so, weil die höchste Persönlichkeit Gottes, Janardana Bhavagrahi, ist, das heißt jemand, der die Empfindung würdigt. Für ihn sind ein Pfad aus wirklichen Edelsteinen und ein Pfad aus geistigen Edelsteinen das gleiche. Obwohl feinstofflich, ist Geist ebenfalls Materie, und daher wird jeder Pfad, ja alles im Dienst des Herrn, ob grobe Materie oder feine Materie, von der höchsten Persönlichkeit Gottes in gleicher Weise angenommen. Der Herr nimmt die Haltung seines Geweihten entgegen, und er sieht, wie groß die Bereitschaft seines Geweihten ist, ihm zu dienen. Dem Gottgeweihten steht es frei, dem Herrn entweder mit grober Materie oder mit feiner Materie zu dienen. Wichtig ist, dass der Dienst in Beziehung zur höchsten Persönlichkeit Gottes steht. Das wird in der Bhagavad Gita 9,26 bestätigt. Wenn jemand mir mit Liebe und Hingabe ein Blatt, eine Blume, eine Frucht oder Wasser opfert, werde ich es annehmen. Die wirkliche Zutat ist Bhakti, in Klammer Hingabe. Reine Hingabe ist von der Erscheinungsweise der materiellen Natur nicht verunreinigt. Unbedingter hingebungsvoller Dienst kann durch keine materielle Bedingung aufgehalten werden. Das bedeutet, dass man nicht sehr reich sein muss, um der höchsten Persönlichkeit Gottes dienen zu können. Selbst der ärmste Mann kann der höchsten Persönlichkeit Gottes ebenso gut dienen, wenn er reine Hingabe hat. Wenn kein anderer Beweggrund vorhanden ist, kann hingebungsvoller Dienst durch keine materielle Bedingung aufgehalten werden. Vers 162. Nrisimha Ananda Brahmachari sagte: Der Herr wird nach Kanyanathashalya gehen und dann zurückkehren. Ihr werdet es alle später sehen, doch sage ich es jetzt mit großer Überzeugung. Vers 163. Als sich Sri Chaitanya Mahaprabhu von Kolia auf dem Weg nach Vrindavan machte, begleiteten ihn tausende von Menschen, die alle Gottgeweihte waren. Vers 164. Wohin immer der Herr zu Besuch kam, strömten Scharen unzähliger Menschen zusammen, um ihn zu sehen. Wenn sie ihn sahen, verschwanden all ihr Unglück und ihre Klagen. Vers 165. Wo immer der Herr den Boden mit seinen Lotusfüßen berührte, kamen sogleich Menschen und sammelten den Staub. Ja, sie versammelten so viel, dass ihnen dem Weg viele Löcher entstanden. Vers 166. Sri Chaitanya Mahaprabhu erreichte schließlich das Dorf Ramakeli. Dieses Dorf liegt an der Grenze von Bengalen und ist sehr gepflegt. Erläuterung: Ramakeli Gram liegt an den Ufern der Ganga, an der Grenze von Bengalen. Srila Rupa und Sanatan Goswami wohnten in diesem Dorf. Vers 167. Während der Herr in Ramakeli Gram Sanketan abhielt, tanzte er und verlor manchmal das Bewusstsein in Liebe zu Gott. Während er sich in Ramakeligram aufhielt, kam eine unbegrenzte Zahl von Menschen, um seine Lotusfüße zu sehen. Vers 168. Als der mohammedanische König von Bengalen hörte, dass Chaitanya Mahaprabhus Einfluss so stark war, dass er unzählige Menschen anlockte, wurde er sehr erstaunt und begann wie folgt zu sprechen. Erläuterung: Zu der Zeit war der mohammedanische König von Bengalen Nawab Hussein Saha Badash Saha. Vers 169. Eine solche Person, der so viele Menschen nachfolgen, ohne dass sie etwas dafür bekommen, muss ein Prophet sein. Ich bin mir dessen sicher. Vers 170. Der mohammedanische König befahl dem Magistrat: Belästigt diesen Hindu-Propheten nicht aus Missgunst. Lasst ihn nach seinem Willen handeln, wo immer er möchte. Erläuterung: Selbst ein mohammedanischer König konnte Sri Chaitanya Mahaprabhu transzendentale Stellung als Prophet verstehen. Deshalb befahl er dem örtlichen Magistrat, den Herrn nicht zu stören, sondern ihn nach Belieben gewähren zu lassen. Vers 171. Als der mohammedanische König seinen untergebenen Keshava Chatri nach Neuigkeiten von dem Einfluss Sri Chaitanya Mahaprabhus fragte, versuchte Keshava Chatri, obwohl er alles über Sri Chaitanya Mahaprabhu wusste, das Gespräch zu vermeiden, indem er dem Wirken Sri Chaitanya Mahaprabhus keine Bedeutung beimaß. Erläuterung: Keshava Chatri wurde zum Diplomaten, als man ihn über Sri Chaitanya Mahaprabhu befragte. Obwohl er alles über ihn wusste, befürchtete er, dass der mohammedanische König sein Feind werden könnte. Er maß dem Wirken des Herrn keine Bedeutung bei, so dass der mohammedanische König ihn für einen gewöhnlichen Mann hielt und ihm keine Schwierigkeiten bereitete. Vers 172. Keshava Chatri teilte dem mohammedanischen König mit, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu ein Wanderprediger sei, der verschiedene Pilgerorte bereiste, und dass daher nur wenige Menschen kämen, um ihn zu sehen. Vers 173. Keshava Chatri sagte: Aus Missgunst schmiedet dein mohammedanischer Diener Ränke gegen ihn. Ich denke, du solltest dich nicht näher mit ihm befassen, denn es gibt nichts zu gewinnen. Vielmehr gibt es nur etwas zu verlieren. Vers 174. Nachdem Keshava Chatri den König auf diese Weise beruhigt hatte, schickte er einen Brahmana-Boten zu Sri Chaitanya Mahaprabhu, um ihn zu bitten, unverzüglich aufzubrechen. Vers 175. Im Vertrauen befragte der König Dabira Kasha, in Klammer Srila Rupa Goswami, der über die Herrlichkeit des Herrn zu sprechen begann. Vers 176. Srila Rupa Goswami sagte: Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, der dir dieses Königreich gab und den du für einen Propheten hältst, ist dank deines Glücks in deinem Land geboren worden. Vers 177. Dieser Prophet wünscht dir stets das Beste. Durch seine Gnade sind all deine Vorhaben erfolgreich. Durch seinen Segen wirst du überall Sieg erringen. Vers 178. Warum fragst du mich? Frag besser dich selbst. Weil du der König der Menschen bist, bist du der Vertreter der höchsten Persönlichkeit Gottes. Deshalb kannst du dies besser verstehen als ich. Vers 179. So teilte Srila Rupa Goswami dem König mit, dass sein Geist ein Weg sei, Sri Chaitanya Mahaprabhu kennenzulernen. Er versicherte dem König, dass er alles, was in seinem Geist drehte, als Beweis ansehen könne. Vers 180. Der König erwiderte: Ich halte Sri Chaitanya Mahaprabhu für die höchste Persönlichkeit Gottes. Darüber besteht kein Zweifel. Vers 181. Nach diesem Gespräch mit Rupa Goswami zog sich der König in seine Privatgemächer zurück. Rupa Goswami, der vormals noch als Dabira Kasa bekannt war, kehrte ebenfalls zu seinem Haus zurück. Erläuterung: Ein Monarch ist ohne Zweifel ein Vertreter der höchsten Persönlichkeit Gottes. In der Bhagavad Gita heißt es, in Klammer 5,29, Sarva Loka Maheshwaram. Der Herr, die höchste Persönlichkeit Gottes, ist der Besitzer aller Planetensysteme. Auf jedem Planetensystem muss es einen König, ein Regierungsoberhaupt oder einen Staatsführer geben. Eine solche Person gilt als der Vertreter Sri Vishnus. Im Auftrag der höchsten Persönlichkeit Gottes muss er das Interesse aller Menschen vertreten. Folglich gibt Sri Vishnu als Paramatma dem König alle Intelligenz, um die Regierungsaufgaben zu bewältigen. Deshalb fragte Srila Rupa Goswami den König, was in seinem Geist in Bezug auf Sri Chaitanya Mahaprabhu vorgehe, und er deutete an, dass alles, was der König über ihn denke, richtig sei. Vers 182. Nachdem Dabira Kasa heimgekehrt war, beschloss er und sein Bruder, nach reiflicher Überlegung den Herrn unerkannt aufzusuchen. Vers 183. Mitten in der Nacht machten sich daher die beiden Brüder Dabira Kasa und Sakara Malika unerkannt auf, Sri Chaitanya Mahaprabhu zu sehen. Zuerst begegneten sie Nityananda Prabhu und Haridas Thakur. Vers 184. Sri Nityananda Prabhu und Haridas Thakur teilten Sri Chaitanya Mahaprabhu mit, dass zwei Persönlichkeiten, Sri Rupa und Sanatan, gekommen seien, um ihn zu sehen. Erläuterung: Sakara Malika war der Name Sanatan Goswamis und Dabira Kasa war der Name Rupa Goswamis. Sie waren unter diesen Namen im Dienste des mohammedanischen Königs bekannt. Deshalb sind diese mohammedanischen Namen. Als Beamte hatten die Brüder alle möglichen mohammedanischen Sitten angenommen. Vers 185. In großer Demut nahmen die beiden Brüder Strohbündel zwischen die Zähne, und indem sich jeder ein Tuch um den Hals band, fielen sie wie Stöcke vor dem Herrn nieder. Vers 186. Als die beiden Brüder Sri Chaitanya Mahaprabhu sahen, wurden sie von Freude überwältigt, und aus Demut begannen sie zu weinen. Sri Chaitanya Mahaprabhu bat sie, aufzustehen, und sicherte ihnen alles Glück zu. Vers 187. Die beiden Brüder standen auf, und indem sie wieder Stroh zwischen die Zähne nahmen, brachten sie demütig mit gefalteten Händen ihre Gebete dar. Vers 188. Alle Ehre sei Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, dem barmherzigsten Retter der gefallenen Seelen. Alle Ehre sei der höchsten Persönlichkeit Gottes. Vers 189. Herr, wir gehören zur niedrigsten Klasse von Menschen, und unser Umgang und unsere Beschäftigung sind von niederer Art. Deshalb können wir uns dir nicht vorstellen. Wir schämen uns sehr, hier vor dir zu stehen. Erläuterung. Obwohl die beiden Brüder Rupa und Sanatan, in Klammer, zu der Zeit der Birakasa und Sakara Malika, von sich sagten, sie seien in einer niederen Familie geboren worden, gehörten sie nichtsdestoweniger zu einer sehr achtbaren Brahmana-Familie, die ursprünglich in Karnataka beheimatet war. Sie gehörten daher im Grunde zur Brahmana-Kaste. Da sie im mohammedanischen Regierungsdienst standen, ähnelten ihre Sitten und ihr Verhalten unglückseligerweise denen der Mohammedaner. Deshalb sagten sie von sich, sie seien Nika Chati. Das Wort Chati bedeutet Geburt. Der Shastra zufolge gibt es drei Arten von Geburt. Die erste Geburt geschieht aus dem Leib der Mutter. Die zweite Geburt ist die Annahme der Erneuerungsmethode. Und die dritte Geburt ist die Annahme durch den spirituellen Meister, in Klammer Einweihung. Man wird verabscheuenswert, wenn man eine verabscheuenswerte Tätigkeit aufnimmt oder mit Menschen Gemeinschaft pflegt, die von Natur aus verabscheuenswert sind. Rupa und Sanatan leben als Dabira Kasa und Sakara Malika mit Mohammedanern zusammen, die von Natur aus der brahmanischen Kultur und dem Schutz der Kühe abgeneigt waren. Im Srimad Bhagavatam, in Klammer 7. Kanto, heißt es, dass jeder Mensch zu einer bestimmten Einteilung gehört. Man kann einen Menschen an bestimmten Merkmalen erkennen, die in den Shastras erwähnt sind. An diesen Merkmalen erkennt man, dass jemand zu einer bestimmten Kaste gehört. Sowohl der Birakasa als auch Sakara Malika gehörten zur Brahmana-Kaste. Doch weil sie im Dienst der Mohammedaner standen, verloren sie ihre ursprünglichen Gewohnheiten und eigneten sich die der Mohammedaner-Gemeinde an. Da sie praktisch keine Merkmale der brahmanischen Kultur mehr aufwiesen, zählten sie sich zur niedrigen Kaste. Im Bhakti Ratnankara wird eindeutig gesagt, dass Sakara Malika und Dabira Kasa sich als Angehörige der niederen Klassen vorstellten, weil sie mit Menschen der niederen Klasse zusammenlebten. In Wirklichkeit jedoch waren sie in achtbaren Brahmana-Familien geboren worden. Vers 190. Lieber Herr, lass uns dir mitteilen, dass niemand sündiger ist als wir. Noch gibt es jemanden, der ein größerer Frevler ist. Wenn wir von unseren sündhaften Handlungen sprechen wollten, würden uns sogleich Scham überkommen, ganz zu schweigen davon, sie aufzugeben. Erläuterung. Dieser Vers stammt aus dem Bhakti Rasamrita Sindhu, in Klammer 1.2.154 von Srila Rupa Goswami. Vers 191. Beide Brüder baten flehentlich. Lieber Herr, du hast dich inkarniert, um die gefallenen Seelen zu befreien. Du solltest bedenken, dass es in dieser Welt niemanden gibt, der so gefallen ist wie wir. Vers 192. Du hast die beiden Brüder Jagai und Madai befreit, doch um sie zu befreien, brauchtest du dich nicht so sehr zu bemühen. Vers 193. Die Brüder Jagai und Madai gehörten zur Brahmana-Kaste, und sie wohnten in dem heiligen Ort Navadvip. Sie dienten niemals Menschen der niederen Klasse, noch waren sie Werkzeuge für abscheuliche Handlungen. Vers 194. Jagai und Madai hatten nur einen Fehler, sie waren sündhaften Handeln ergeben. Jedoch können große Mengen sündhafter Handlungen schon durch die trübe Widerspiegelung des Chantens deines heiligen Namens zu Asche verbrannt werden. Erläuterung: Srila Rupa Goswami und Sanatan Goswami sagten von sich, sie seien niedriger als die beiden Brüder Jagai und Madai, die von Sri Chaitanya Mahaprabhu befreit wurden. Als sich Rupa und Sanatan mit Jagai und Madai verglichen, kamen sie dem Schluss, dass sie selbst niedriger einzustufen seien, denn der Herr hatte keine Mühe, die beiden betrunkenen Brüder zu befreien. Trotz der Tatsache, dass sie sündhaften Handlungen ergeben waren, war in anderer Hinsicht ihr Leben glänzend. Sie gehörten zur Brahmana-Kaste von Navadvip, und solche Brahmanas waren von Natur aus fromm. Obwohl sie sich durch schlechten Umgang angewöhnt hatten, sündhaft zu handeln, konnten solche unerwünschten Dinge einfach durch das Chanten des heiligen Namens des Herrn beseitigt werden. Zugunsten Jagai und Madais sprach auch die Tatsache, dass sie sich als Mitglieder einer Brahmana-Familie niemanden als Diener verdingten. Die Shastras verbieten es, einem Brahmana streng sich in jemanden Dienst zu stellen. Der Gedanke hierbei ist, dass man durch Annahme eines Herrn die Beschäftigung eines Hundes annimmt. Mit anderen Worten, ein Hund kann nicht gedeihen, ohne einen Herrn zu haben. Und um ihrem Herrn zu gefallen, vergehen sich Hunde gegen andere Menschen. Sie bellen unschuldige Menschen an, nur um ihren Herrn eine Freude zu machen. In ähnlicher Weise muss man, wenn man Diener ist, auf Befehl seines Herrn abscheuliche Dinge tun. Als der Herr Dabira Kasa und Sakara Malika ihre Position mit der Jagai und Madais verglichen, kamen sie zu dem Schluss, dass Jagai und Madai weitaus besser gestellt waren. Jagai und Madai verdingten sich nie einem Menschen der unteren Klasse, noch waren sie gezwungen, auf Befehl eines Herrn der unteren Klasse abscheuliche Dinge zu tun. Jagai und Madai chanteten den Namen Sri Chaitanya Mahaprabhus, während sie ihn lästerten. Doch weil sie einfach seinen Namen chanteten, wurden sie augenblicklich von den Reaktionen auf sündhafte Handlungen frei, so wurden sie später gerettet. Vers 195. Jagai und Madai sprachen deinen heiligen Namen aus, als sie dich lästerten. Glücklicherweise wurden diese heiligen Namen die Ursache ihrer Befreiung. Vers 196. Wir beide sind Millionen und Abermillionen Mal niedriger als Jagai und Madai. Wir sind würdeloser, gefallener und sündvoller als sie. Vers 197. Im Grunde gehören wir zur Kaste der Fleischesser, denn wir sind die Diener von Fleischessern. In der Tat sind unsere Tätigkeiten genau wie die der Fleischesser. Weil wir stets mit solchen Menschen Gemeinschaft pflegen, sind wir den Kühen und Brahmanas feindlich gesinnt. Erläuterung: Es gibt zwei Arten von Fleischessern. Der eine wurde in einer Familie von Fleischessern geboren und der andere hat gelernt, mit Fleischessern zusammenzuleben. Von Srila Rupa und Sanatan Goswami, in Klammer früher Dabira Kasa und Sakara Malika, können wir lernen, dass man den Charakter eines Fleischessers annimmt, wenn man nur mit Fleischessern zusammenlebt. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sitzt in den Verwaltungsbüros in Indien viele sogenannte Brahmanas. Doch der Staat unterhält Schlachthäuser zum Töten von Kühen und treibt Propaganda gegen die vedische Zivilisation. Der erste Grundsatz der vedischen Zivilisation ist das Vermeiden von Fleischgenuss und Berauschung. Gegenwärtig werden in Indien Berauschung und Fleischgenuss gefördert, und die sogenannten gelehrten Brahmanas, die diesen Staat regieren, haben sich nach den hier von Srila Rupa Goswami und Sanatan Goswami gegebenen Richtlinien zweifelsohne erniedrigt. Diese sogenannten Brahmanas genehmigen Schlachthöfe um ein hohes Gehalt willen und erheben keinen Einspruch gegen solche verabscheuenswürdigen Tätigkeiten. Indem sie die Prinzipien der vedischen Zivilisation verwerfen und das Töten von Kühen unterstützen, erniedrigen sie sich zum Lechas und Javanas. Ein Lecher ist ein Fleischesser, ein Javana ist jemand, der von der vedischen Kultur abgewichen ist. Unglückseligerweise halten solche Lechers und Javanas die Macht in den Händen. Wie kann es also Frieden und Wohlstand im Staate geben? Der König oder Präsident muss der Vertreter der höchsten Persönlichkeit Gottes sein. Als Maharaj Yudhishthira die Herrschaft über Bharatvarsha übernahm, in Klammer vormals der gesamte Planet einschließlich aller Meere und Länder, tat er dies mit der Zustimmung von Autoritäten wie Bhishma Deva und Sri Krishna. So regierte er die ganze Welt nach religiösen Prinzipien. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt jedoch kümmern sich die Staatsoberhäupter nicht um religiöse Prinzipien. Wenn gottlose Menschen über einen Erlass abstimmen, wird ein solcher Antrag angenommen, auch wenn er gegen die Prinzipien der Shastras verstößt. Der Präsident und die Führer des Staates machen sich der Sünde schuldig, wenn sie solchen verabscheuungswerten Handlungen zustimmen. Sanatan und Rupa Goswami bekamen sich für solche Handlungen schuldig. Sie zählten sich deshalb zu den Mlechas, obwohl sie in einer Brahmana-Familie geboren waren. Vers 198. Die beiden Brüder Sakada Malika und Dabira Kasa brachten sehr demütig zum Ausdruck, dass sie um ihren abscheulichen Handlungen willen jetzt am Hals und an den Händen gebunden und in eine Grube geworfen worden seien, die mit abscheulichen, kotgleichen Gegenständen der materiellen Sinnenfreude gefüllt sei.